Ja, wir wollen uns stellen unter den Abschnitt Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Wir machen also da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich fange aber schon an zu lesen ab Kapitel 9, Vers 57. Aber der eigentliche Abschnitt ist dann Lukas 10, die Verse 1 bis 12. Wir hören das Wort Gottes. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und jetzt kommt unser Abschnitt. Danach aber bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum fleht den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel, noch Tasche, noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht: Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Liebe Gemeinde, das Thema für heute Abend lautet 7 Lektionen für 70 Jünger und auch für uns. Ich muss gestehen, ich bin da nicht selbst drauf gekommen. Ich habe das von einer Predigt übernommen, die jemand gehalten hat. Er heißt Peter Schild, der hat das mit den 7 Lektionen, das hat mir so sehr gefallen, dass ich diese Lektion übernommen habe. Ich habe natürlich nicht alles übernommen, aber ich habe so das Grundgerüst übernommen. Bevor ich aber darauf eingehe, möchte ich zwei Vorbemerkungen machen. Einmal zu der Zahl 70 und einmal dazu, dass Jesus die Jünger immer zu zweit ausgesandt hat. Nochmal Vers 1. Danach bestimmte der Herr noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Das ist in den griechischen Manuskripten unterschiedlich. Manche haben 70, manche haben 72. Das ist auch in den Bibelübersetzungen unterschiedlich. Da könnte man jetzt lange drüber diskutieren, welche Lesart die richtige ist. Ich werde jetzt nach der 70 gehen. Der Mehrheitstext hat das, also die meisten Manuskripte haben 70. Und ich werde jetzt auch hier davon ausgehen. Aber es ist ein Thema für sich. Wir gehen jetzt einfach mal von 70 aus. Wenn man von der Zahl 70 ausgeht, dann erinnert das daran, wie Mose 70 Älteste als seine Stellvertreter ernannt hat. Das war in 4. Mose 11, ab Vers 16. Jedenfalls ist es so, Jesus wollte noch weitere Arbeiter aussenden. Er hatte 12 ausgesandt, das haben wir in Lukas 9 gesehen. Und nun sendet er noch weitere aus, weil das Werk Gottes nicht auf wenigen Schultern ruhen soll, sondern auf vielen Schultern. Und wir lernen daraus, dass es im Reich Gottes nicht in erster Linie um Einzelgänger geht, sondern um Teamarbeit. Der zweite Punkt, zweite Vorbemerkung: Warum hat Jesus sie zu zweit ausgesandt? Nun, ich denke, es gibt zwei Gründe. Einmal, damit sie sich gegenseitig unterstützen können. Das haben wir in Prediger 4, Abvers 9, ganz bekannt. Es ist besser, dass man zu zweit ist als allein, denn die beiden haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Und einen anderen Grund finden wir in 2. Korinther 13, in Vers 1, da zitiert Paulus aus dem Alten Testament: Durch Zweier- oder Dreierzeugen soll jede Sache bestätigt werden. Das ist im Alten Testament so, dass es mindestens zwei Zeugen geben sollte. So, und jetzt die sieben Lektionen. Die erste Lektion ist ziemlich überraschend. Ich glaube, ich wäre da nicht selbst drauf gekommen. Das ist nämlich die Lektion Zuversicht bzw. Hoffnung. Kannst du in diesem Abschnitt eine Hoffnung erkennen oder eine Zuversicht, irgendwas Ermutigendes, irgendwas Positives? Lass uns das nochmal lesen. Das sind jetzt die Verse 2 bis 4. Und jetzt achte mal nur auf das Positive. Auf irgendwas Ermutigendes. Er, Jesus, sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum fleht den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin. Siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt weder Beutel, noch Tasche, noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Also, die Ernte ist groß, das heißt, es gibt viel Arbeit. Es gibt sehr, sehr, sehr viel zu tun. Aber es gibt wenig Arbeiter, das heißt, es gibt wenig Leute, die mithelfen. Drittens, darum fleht den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Das heißt also, 70 klingt erstmal viel, aber Jesus sagt eigentlich, nö, das reicht gar nicht, ihr werdet das gar nicht schaffen. Ihr seid viel zu wenig. Und dann geht es noch weiter, dann sagt er noch: Siehe, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Gott hat mal Hesekiel beauftragt, Folgendes zu sagen in Hesekiel 22, Vers 27. Seine Fürsten, die darin wohnen, sind wie Wölfe, die den Raub zerreißen. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Also Wölfe, das waren jetzt keine Kuscheltiere, sondern die waren sehr gefährlich. Und Jesus hat selbst mal gesagt in der Bergpredigt, in Matthäus 7, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Also Jesus hat da gesagt, die sind gefährlich, hütet euch vor denen. Und jetzt sagt Jesus hier, ich schicke euch dahin zu den Wölfen, und zwar als Lämmer. Und Lämmer sind ja bekanntlich schwach und hilflos. Und dann, was sollen sie mitnehmen? Jetzt würde man denken, okay, wenn die Wölfe so gefährlich sind und die Lämmer so schwach sind, also ich würde sagen, nimmt mal ein paar Waffen mit, Messer, Kalaschnikow, Bomben und sowas, um sich zu verteidigen. Was sagt Jesus hier? Tragt weder Beutel, noch Tasche, noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Jetzt ist meine Frage an dich, siehst du hier irgendeine Hoffnung? Wie gesagt, ich glaube, ich wäre da selbst nicht drauf gekommen. Ich war selbst überrascht, als das in der Predigt war, dieser erste Punkt. Und die Hoffnung finden wir in Vers 2. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum fleht den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Die Ernte ist groß. Das heißt, es gibt Ernte. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes, das ist etwas Ermutigendes. Das heißt, es werden Menschen zum Glauben kommen. Es wird Frucht geben. Jesus hat nicht gesagt, ja, der Boden ist hart, der Ackerboden ist verflucht, ihr müsst jetzt euren Dienst tun. Und Ernte wird es nicht geben, aber ihr müsst halt euren Dienst tun. Nein, Jesus sagt, es wird Ernte geben. Und das ist etwas, was wir nicht als selbstverständlich ansehen sollen. Denn das ist etwas total Erstaunliches und Überraschendes, dass überhaupt Menschen zum Glauben kommen. Und die Frage ist, warum eigentlich? Warum wird es eigentlich überhaupt Ernte geben? Und wir finden eine Antwort in Johannes 10. Da haben die Juden Jesus gefragt: Wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus? So sag es uns frei heraus. Und Jesus antwortet ihnen dann: Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen, die ich euch, wie ich euch gesagt habe. Und dann der Kontrast, Vers 27. Aber meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Ich, sagt Jesus. Sie geben sich nicht selbst ewiges Leben, sondern Jesus gibt ihnen ewiges Leben. Weiter Vers 29. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Mein Vater hat sie mir gegeben. Und vorher sagt Jesus in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus hat sein Leben nicht einfach für alle Menschen gelassen. Er ist nicht für alle Menschen gestorben, auch wenn das viele Evangelikale heute glauben. Das sagt die Bibel nicht. Im Gegenteil, wir haben es gerade gehört. Jesus hat zu den Juden gesagt, denen er gesprochen hat, ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Für die ist Jesus nicht gestorben, er ist für seine Schafe gestorben. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also es wird Ernte geben und diese Ernte wird es aus einem einzigen Grund geben. Weil Gott es will. Punkt. Und jetzt könnte man lange darüber reden, wie wunderbar, wie gewaltig das ist, was das für ein Wunder ist, dass Menschen zum Glauben kommen. Jetzt wird es ja noch gewaltiger. Jesus sagt sogar, die Ernte ist groß. Also es werden viele zum Glauben kommen. Und in Offenbarung 7 schreibt Johannes einmal Folgendes, das ist nach der Beschreibung der 144.000, da schreibt er ab Vers 9, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, also vor Jesus, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Es war eine große Schar, die niemand zählen konnte. Jetzt könnte man natürlich sagen, Moment mal, Jesus hat doch auch durchaus mal andere Dinge gesagt. In Matthäus 7, ab Vers 13 sagt Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Also Jesus hat durchaus auch gesagt, es werden viele Leute in die Hölle kommen und es wird nur eine Minderheit zum Glauben kommen. Aber selbst diese Minderheit wird immer noch so groß sein, dass wir sie nicht zählen können. Und meine Frage an dich ist, glaubst du das? Hast du diese Hoffnung, auch wenn wir uns hier unser gottloses Land anschauen, glaubst du das, dass immer noch Menschen zum Glauben kommen werden? Das ist die erste Lektion, Hoffnung bzw. Zuversicht. Und die zweite Lektion, die ist auch nochmal in Vers 2, er, Jesus, sprach zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum fleht den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Fleht den Herrn an. Das ist eine der ersten Sachen, die Jesus seinen Jüngern sagt. Die Ernte ist groß, aber es sind wenig Arbeiter. Darum fleht den Herrn der Ernte an, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und dann erst in Vers 3 sagt Jesus dann, geht hin. Das ist natürlich naheliegend, dass sie hingehen sollen. Aber vorher sollen sie erstmal eine Sache tun. Sie sollen flehen. Warum sollen sie flehen? Weil sie es nötig haben. Und dass sie es nötig haben, das sollen sie erkennen. Sie sollen erkennen, dass sie bedürftig sind. Und das ist die zweite Lektion, Bedürftigkeit. Sie sollen erkennen, dass sie alleine nichts tun können aus eigener Kraft. Man könnte jetzt generell viel über Arbeit sagen, dass es auf der Arbeit viele Schwierigkeiten gibt. Das muss ich niemandem von euch erzählen. Aber hier bei diesem Auftrag geht es um eine geistliche Arbeit. Es geht um einen geistlichen Kampf. Und diesen Kampf können sie nicht alleine führen. Jesus hat sie bewusst zu zweit ausgeschickt, aber auch das reicht nicht. Jesus sagt nicht, okay, ich schicke euch jetzt raus und ihr werdet das schon schaffen. Glaubt an euch, strengt euch an, seid selbstbewusst. Glaubt an eure Schwächen. Nein, Jesus sagt, dass sie flehen sollen. Jemand, der fleht, der hat verstanden, dass er nichts tun kann, außer zu flehen. Und meine Frage ist an dich, flehst du auch zum Herrn, dass er Arbeiter schickt? Nehmen wir jetzt mal an, ich mache mal ein Gedankenexperiment, unsere Gemeinde würde wachsen und wir wären jetzt 10-mal so groß wie jetzt. Wären wir darauf vorbereitet? Hätten wir genug Arbeiter dafür? Wir beten oft dafür, dass Leute zum Glauben kommen. Das ist gut und wichtig. Aber beten wir auch für Arbeiter? Beten wir auch für weitere Älteste, für Pastoren, für Bibellehrer, für Seelsorger und für Missionare? Meine Frage ist, machst du das? Machst du das regelmäßig? Und wenn du das noch nicht machst, möchte ich dich ermutigen, das ab sofort regelmäßig zu tun. Aber auch für die Arbeiter, die schon da sind. Und da geht es insbesondere um die, die bei uns predigen und Bibelstunden halten. Wir brauchen auch Gebet. Wir brauchen auch Gebet, weil wir es nötig haben. Meine Frage an dich, hast du heute für diese Bibelstunde gebetet, als du zu Hause warst? Hast du für den gebetet, der die Bibelstunde heute hält? Betest du für die Person, die sonntags predigt? Ich möchte dich ermutigen, das ab sofort regelmäßig zu machen. Und ich möchte zwei Beispiele nennen von Versuchungen, in denen wir vielleicht stehen, wenn wir jetzt hier predigen oder Bibelstunde halten. Das sind jetzt nur Beispiele. Ich will das auch nicht auf alle beziehen. Aber es gibt Versuchungen, es gibt Kämpfe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beten und dass du auch mitbetest, auch für uns. Eine Versuchung könnte vielleicht sein, die Menschenfurcht. Das ist die Versuchung, Dinge nicht zu sagen, die unangenehm sind, weil sie vielleicht nicht so gut ankommen. Das kann eine Versuchung sein. Eine andere Versuchung kann sein, auf sich selbst zu schauen, auf seine eigenen Stärken, auf seine Fähigkeiten, stolz zu sein. Und ich möchte dir heute eine Hausaufgabe aufgeben. Wenn du heute dich ins Bett legst, dann bete für den, der am Sonntag predigt. Also jetzt für Jochen in diesem Fall. Und versuch dir das anzugewöhnen, immer regelmäßig zu bestimmten Gelegenheiten zu beten, weil wir es nötig haben. Und, also es war die zweite Lektion, Bedürftigkeit. Und die dritte Lektion ist recht ähnlich, Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Und wir haben das schon gehört, Lämmer sind ja sehr schwach. Lämmer sind hilflos. Und Wölfe sind gefährlich. Und das Wort Lämmer erinnert auch an das eine Lamm, nämlich an Jesus Christus selbst, der für uns zum Lamm geworden ist. Und da gibt es eine ganz bekannte Stelle, die jeder kennt, in Jesaja 53, da heißt es ab Vers 7, er, Jesus, wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und auf der anderen Seite die Wölfe, wir haben das schon gehört, wie gefährlich die Wölfe sind. Jesus sagt in Johannes 10, ab Vers 11, da sagt er, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, der Mietling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Das heißt, diese Arbeit, und ich wiederhole das nochmal, in die Jesus diese Jünger schickt, die ist wirklich sehr gefährlich. Jesus hat mal gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und genau das sollen die 70 Jünger erkennen. Wir können ohne Jesus nichts tun. Und jetzt frage an dich, glaubst du das auch? Glaubst du auch, dass du ohne Jesus nichts tun kannst? Glaubst du auch, dass du völlig hilflos bist? Und wenn du das bejahen kannst, wenn du wirklich sagen kannst, ja, ich weiß, dass ich in mir schwach bin, dass ich hilflos bin in mir, dann ist meine Frage, welche Auswirkungen hat das auf dein Leben? Wie wirkt sich das aus? Und ich möchte eine ganz konkrete Sache nennen für alle Mitglieder unter uns. Jetzt sind leider nicht so viele da. Aber wenn du hier ein Mitglied bist, möchte ich dich wirklich ermutigen, geh zur Gebetsstunde. Weil das ein Zeichen von Hilflosigkeit ist. Einer der Gründe, warum wir beten, ist, weil wir hilflos sind. Nicht der einzige Grund natürlich, aber das ist einer der Gründe, warum wir beten, warum wir Selbstgebet brauchen und warum wir für andere beten. Und das ist ganz, kannst du ganz praktisch dich für andere einsetzen, indem du zur Gebetsstunde kommst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Das war die dritte Lektion. Und die vierte Lektion finden wir in Vers 4. Da sagt Jesus, tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe. Und die Frage ist, wie soll das gehen? Also kein Beutel zu tragen, also kein Geld, dann keine Tasche, das wäre für mich schon mal, ich habe ja immer einen Rucksack dabei, das wird mich schon mal völlig überfordern. Und dann noch nicht mal Schuhe, dann noch barfuß gehen. Wie soll das eigentlich gehen? Also wie sollen die denn überhaupt leben? Wie sollen die versorgt werden? Und Jesus beantwortet das sogar in Vers 7 und Vers 8. Also wenn sie dann in ein Haus gehen, in denselben Haus, aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert, geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Das heißt, die Jünger sollen lernen, demütig zu sein, bescheiden zu sein und genügsam zu sein und sich mit dem zufrieden zu geben, was der Herr ihnen gibt und sich keine Sorgen zu machen. Frage an dich, bist du genügsam? Gibst du dich mit dem zufrieden, was der Herr dir gibt und was der Herr dir nicht gibt? Es gibt ein ganz krasses Beispiel, das ist ein sehr extremes Beispiel, aber das macht das so richtig deutlich, und zwar bei Hiob. Bei Hiob 2, ab Vers 7, da heißt es, als Satan den Hiob mit bösen Geschwüren plagte, von der Fußsohle bis zum Scheitel, nahm Hiob sich eine Scherbe, um sich damit zu kratzen. Da sprach seine Frau zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Demut, Bescheidenheit und Genügsamkeit, bist du dazu bereit? Das war die vierte Lektion. Die fünfte Lektion ist ebenfalls noch in Vers 4. Jesus sagt, tragt weder Beutel noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wir finden eine ähnliche Anweisung in 2. Könige 4. Da ist eine Frau zu dem Propheten Elisa gekommen, weil ihr Sohn gestorben war. Und dann gab der Prophet seinem Diener Gehasi folgende Anweisung. Das ist in 2. Könige 4, ab Vers 29. Gürte deine Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüßt dich jemand, so antworte ihm nicht. Und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Also es ging vor allem um eine Sache, es musste schnell gehen. Es ging um Eile. Und Jesus gibt den Jüngern diesen Auftrag, weil sie sich nicht aufhalten sollen. Damals waren die Grußformen ein bisschen anders als bei uns. Vor allem anders als in Norddeutschland. Da reicht ein Wort aus, das geht recht schnell. Aber damals hat das sehr viel Zeit gekostet. Und sie sollten keine Zeit verlieren, weil der Auftrag so dringend ist. Paulus schreibt in Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. In Epheser 5 schreibt Paulus, seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt achtet, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Frage an dich, an uns, Wie nutzt du deine Zeit? Was beschäftigt dich am meisten? Was sind deine Prioritäten? Hast du im Blick, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind, dass wir uns vor Gott mal verantworten müssen? Was ist dir wirklich wichtig? Was beschäftigt dich in deinen Gedanken? Das ist die fünfte Lektion und die sechste Lektion ist ab Vers 5 und 6. Da sagt Jesus: Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Also wir haben schon gesehen in Vers 4, da hat Jesus das Grüßen verboten, hat gesagt, ihr sollt nicht grüßen. Und hier, da sagt Jesus, dass sie einen Gruß aussprechen sollen. Also es ist ein Friedensgruß. Wir sehen daran nochmal, dass Jesus das Grüßen auf der Wanderung verboten hat. Das war keine Unhöflichkeit, sondern das war wirklich nur die Eile. Und hier sollen sie jetzt grüßen. Der Ausdruck Friede, das war eine Grußformel, die war weit verbreitet unter den Juden. Und Jesus befahl ihnen diese Grußformel, weil sie freundlich sein sollten. Sie sollten diesen Gruß aber nicht als Floskel benommen, nicht als Floskel benutzen, sondern ihn wirklich ernst meinen. Aber die Frage ist natürlich, was heißt das, Friede? Friede diesem Haus. Und weil das so wichtig ist, möchte ich ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, was jetzt mit Friede hier gemeint ist. Denn das wird oft falsch verstanden. Das Gegenteil von Friede ist natürlich Krieg, das ist klar. Wir sehen das in Römer 3. Ganz bekannter Abschnitt, ich habe das letzte Mal, glaube ich, auch schon gesagt. Da schreibt Paulus über uns Menschen ab Vers 10: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, keiner, der nach Gott fragt. Alle sind abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnet ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. In Jesaja 48, Vers 22 heißt es: Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Das heißt, die Ungläubigen, die stehen mit Gott im Krieg. Die haben keinen Frieden, sondern die stehen mit Gott im Krieg. Aber viele Leute empfinden das gar nicht so. Asaf schreibt das mal im Psalm 73, Psalm 73 ab Vers 3. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn sie leiden keine Qual bis zu ihrem Tod und ihr Leib ist wohlgenährt. Sie leben nicht in der Not der Sterblichen und sie sind nicht geplagt wie andere Menschen. Siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut, sie werden reich. Also es gibt Leute, denen geht's gut. Die sagen, ich habe keine Probleme. Aber dann, als Asaf ins Heiligtum Gottes ging, dachte er über das Ende der Gottlosen nach. Und dann ab Vers 18 heißt es: Fürwahr, du stellst sie, also die Gottlosen, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Manche Leute denken, sie leben im Frieden, alles ist gut, aber nach dem Tod kommt ein böses Erwachen. Jeder Mensch, der ein Sünder ist, lebt mit Gott im Krieg, weil Gott die Sünde nicht ungestraft lassen kann. Und damals, zur Zeit Jesu, war das Problem, dass viele Leute gesagt haben: Naja, mir kann nichts passieren, wir stammen von Abraham ab, da ist alles sicher. Heute ist das Problem, dass viele Leute sagen: Naja, also, ja, ich glaube auch an Gott und ich bin auch irgendwie religiös und ich bete auch und ich gehe zum Gottesdienst und ich bete und ich sage, rede von meinem Glauben, ist doch alles okay, oder? Das Problem in unserem Land, in Deutschland, ist, dass viele Leute denken, sie seien Christen und sie sind es nicht. Sie leben mit Gott im Krieg, ohne es selbst zu merken. Es gibt eine weit verbreitete Irrlehre, die gerade im Westen weit verbreitet ist. Die nennt sich Selbstbestimmungsrecht. Selbstbestimmungsrecht. Ich entscheide über meinen Körper, mein Bauch gehört mir. Die schwangere Frau darf selbst über ihren Körper entscheiden. Das ist schließlich ihr Körper, also darf sie ihr Baby auch töten. Oder ich entscheide über meine sogenannte sexuelle Orientierung. Das ist meine Privatsache, das geht keinem was an. Das ist meine persönliche Entscheidung, niemand darf mir da reinreden, ob ich jetzt auf Frauen stehe oder auf Männer stehe. Das ist meine persönliche Sache. So denken viele und denken, sie sind Christen. Was meint Jesus mit Frieden? Was meint er damit, wenn er das ihnen sagt, dass sie das sagen sollen? Was heißt Frieden? Und viele verstehen darunter Frieden, das heißt halt, dass ich meine Ruhe habe, dass ich Spaß haben kann, dass mich keiner nervt, dass mir keiner reinredet, dass mich alle gern haben und dass ich in Harmonie leben kann. Und ich möchte nochmal daran erinnern, was Jesus in Matthäus 10 gesagt hat. Das habe ich auch beim letzten Mal schon vorgelesen. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und in Markus 13, das hatten wir auch beim letzten Mal, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater das Kind und die Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber aushalt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also Jesus meinte mit Frieden keine Harmonie. Er meinte nicht, dass es uns unbedingt gut geht und dass uns die Leute zujubeln. Nein, er meinte mit Frieden, Frieden mit Gott. Frieden mit Gott hast du nur dann, wenn dir deine Sünden vergeben sind. Dann hast du Frieden mit Gott. Und wir hatten das in Lukas 7. Da war Jesus ja bei einem Pharisäer zu Besuch. Und da kam ja diese Frau plötzlich rein, die nur die Sünderin genannt wurde. Und dann sagte Jesus zu dem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und dann sagte Jesus direkt zu der Frau, dir sind deine Sünden vergeben, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Also das heißt dann nicht, geh hin in Frieden, alle haben dich jetzt gern, alle finden dich gut, sondern du bist mit Gott im Frieden. Gott hat dir deine Sünden vergeben, du hast Frieden mit Gott. Und den Frieden mit Gott hast du eben nur, wie gesagt, wenn dir deine Sünden vergeben sind und deine Sünden sind dir nur vergeben, wenn du an das Evangelium glaubst. Aber was Sünde ist, was Sünde bedeutet, das bestimmt Gott und niemand sonst. Gott gibt die Maßstäbe an und die Maßstäbe Gottes lauten Vollkommenheit. Wir haben das auch schon gehört, öfter mal, dass Jesus das in der Bergpredigt sagt. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das heißt, diesen Frieden, um den es jetzt hier geht, den Frieden können wir nicht selbst machen. Wir können uns nicht selbst mit Gott versöhnen, wir können nicht selbst vollkommen werden. Paulus schreibt in Römer 5, dass wir Frieden mit Gott haben, wenn wir durch den Glauben gerechtfertigt sind. Aber, und das ist die Voraussetzung, dazu müssen wir unsere Sünden erkennen. Im 1. Johannesbrief wird erklärt, 1. Johannes 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde bedeutet, die Gebote Gottes zu brechen, sie nicht einzuhalten. Das ist Sünde und das bedeutet, mit Gott im Krieg zu stehen. Und der erste Schritt zu diesem Frieden ist, seine Sünde zu erkennen und sie nicht zu verharmlosen. Der Vater hat seinen Zorn über seinen Sohn ausgelassen, damit die Schafe nicht bestraft werden müssen. Jesus wurde selbst zum Opferlamm. Er hat sich geopfert. Sein Opfer war ein vollkommenes Opfer. Genau das, was Gott gefordert hat. Dieses vollkommene Opfer hat alle Sünden hinweggenommen. Aber Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch wieder von den Toten auferstanden. Jesus hat also den Tod besiegt und Gott, der Vater, hat das Opfer wirklich angenommen. Und diese vollkommene Gerechtigkeit wird uns angerechnet, wenn wir glauben. Und das ist der Glaube, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass er wirklich der Retter ist, dass er der Erlöser ist, dass er unser Retter ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er nicht nur ein Mensch war, sondern dass er auch Gott war und Gott ist, dass er gekreuzigt wurde und dass er dann wieder auferstanden ist, also dass er dann wieder lebendig wurde. Und wenn wir das glauben, dann werden wir gerechtfertigt. Das heißt, Jesus hat am Kreuz durch seinen Tod und durch sein Blut, durch sein Opfer, durch sein vollkommenes Opfer für uns an unserer Stelle stellvertretend für uns bezahlt. So können wir gerecht werden, nur so können wir gerecht werden. Dann werden uns die Sünden vergeben und dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist dieser Friede, der Friede mit Gott. Diesen Frieden kann man nicht aus eigener Kraft irgendwie erreichen, nicht durch eigene Anstrengung, nicht durch Leistung, nicht durch gute Werke, sondern einzig und allein durch die unverdiente Gnade Gottes. Aber dieser Friede Gottes verändert auch unser Leben. Wir sind dann nicht mal unser eigener Herr, sondern Gott ist unser Herr. Er bestimmt über unser Leben. Er bestimmt über alles. Er bestimmt über unseren Körper. Er bestimmt über unsere Zeit. Er bestimmt über unsere Identität. Er bestimmt über unser Verhalten, über unser sogenanntes Privatleben, über unsere Sexualität, über unser Reden, über unsere Kleidung, welche Musik wir hören, welche Filme wir gucken und so weiter. Frieden mit Gott zu haben, heißt, an das Evangelium zu glauben, dass uns alle unsere Sünden vergeben sind, aber das heißt eben auch, dass wir nicht mehr Kinder des Teufels sind, sondern dass wir Kinder Gottes sind, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern dass wir Sklaven Gottes sind. Sklaven Gottes. Nach unserem Tod werden wir dann vor Gott stehen, wir werden uns verantworten müssen für alle unsere Gedanken, für unsere Worte, für unsere Taten, aber Gott wird uns als Christen freisprechen. Wir werden dann nicht in die Hölle kommen, weil Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Wir werden dann in den Himmel kommen, in die ewige Herrlichkeit. Offenbarung 21, Vers 4. Dort wird es kein Leid mehr geben, auch kein Geschrei und kein Schmerz. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Frage an dich. Hast du diesen Frieden? Hast du diesen Frieden mit Gott? Oder lebst du noch immer im Krieg mit Gott? Also die eine Frage ist, glaubst du an das Evangelium? Und die nächste Frage ist, kämpfst du gegen deine Sünde? Hast du deine Sünde? Lässt du dich von Gott korrigieren, wenn du die Bibel liest? Oder möchtest du nur Bestätigung haben, wenn du das Wort Gottes liest? Das war die sechste Lektion, die war jetzt ein bisschen ausführlicher, weil das Thema Frieden so wichtig ist in der Bibel. Und die letzte Lektion, die finden wir ab Vers 6 und ich lese jetzt mal vor Vers 6 bis 12, die siebte und die letzte Lektion. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, also in diesem Haus, wenn sie in das Haus gegangen sind, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus ins andere. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird und heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, der geht auf ihre Gassen hinaus und spricht. Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Jesus sagt also, es wird Ablehnung geben. Also wir haben das eben gehört, es wird Ernte geben, es wird sogar viel Ernte geben, es werden viele Menschen zum Glauben kommen, aber es wird auch Ablehnung geben. Es wird Widerstand geben. Aber Jesus sagt ihnen das schon voraus, damit sie nicht zweifeln. Es werden nicht alle Hurra rufen, es werden nicht alle die frohe Botschaft annehmen, aber das ist dann nicht eure Verantwortung. Nochmal Vers 6. Und wenn dort in dem Haus ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Das heißt, die Ablehnung, die wird es geben, aber die wird euch nicht schaden. Vers 10 nochmal. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, und das wird passieren, sagt ihr es, der geht auf ihre Gassen hinaus und spricht. Auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, den streifen wir ab gegen euch, doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ja, das mit dem Staub abschütteln, das ist ein sehr krasses Symbol, dass sie sagen, wir wollen noch nicht mal den Staub mitnehmen von euch. Das ist ein Gerichtszeichen. Und dann sagt Jesus in Vers 12 noch, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Das ist total krass, weil Sodom und Gomorra wurden ja mit Feuer und mit Schwefel zerstört. Und diese Stadt wird es noch härter treffen, sagt Jesus. Man kann viel dazu sagen, man kann jetzt darauf eingehen, was für schlimme Folgen das hat, wenn Leute das Evangelium ablehnen. Aber uns soll es gewiss machen. Uns soll es gewiss machen. Es wird Ablehnung geben und wir sollten dann nicht zweifeln, sondern umso mehr von dieser Botschaft überzeugt sein. Der bekannte Prediger Martin Lloyd-Jones hat einmal gesagt, dass der Zustand der Gemeinde und der Zustand dieser Welt eine der erstaunlichsten Bestätigungen für die biblische Lehre ist, die man überhaupt finden kann. Obwohl es verrückt klingen mag, sollte die Schwachheit der heutigen Gemeinden in einem gewissen Sinne sogar unseren Glauben bestätigen und für uns eine Vergewisserung der Wahrheit des Wortes Gottes darstellen, weil es vorausgesagt wurde. Es ist eine Bestätigung. Es wurde vorausgesagt, dass es viel Schwachheit geben wird, dass es viel Abfall geben wird. Und das sollte uns in dem Sinne sogar bestätigen. Und meine Frage ist an dich, hast du in dieser schwierigen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, auch in Deutschland, auch in dieser schwierigen politischen Lage, hast du in dieser Zeit noch sowas wie Gewissheit? Stärkt dich das in deinem Glauben? Das waren jetzt 7 Lektionen. Es gibt bestimmt noch mehr, vielleicht sind dir noch andere Lektionen eingefallen. Ich würde die Lektion jetzt nochmal alle ganz kurz wiederholen und dann können wir in die Fragerunde gehen, dann kannst du Ergänzungen nochmal machen. Aber ich würde jetzt nochmal ganz kurz die 7 Lektionen nochmal zusammenfassen. Also wir hatten die erste Lektion, das war Zuversicht, Hoffnung. Da ging es darum, dass es Ernte geben wird, dass es überhaupt Ernte geben wird. Dann hatten wir die zweite Lektion, Bedürftigkeit. Da ging es um das Flehen, dass wir es nötig haben, dass wir flehen müssen. Und die dritte Lektion, die ist natürlich ziemlich ähnlich, da ging es um die Abhängigkeit. Da ging es darum, dass wir unsere eigene Hilflosigkeit erkennen sollen, dass uns genau das ins Gebet treiben soll. Dann hatten wir die Genügsamkeit, da ging es um Bescheidenheit, um Demut. Da ging es um die Frage, gibst du dich mit dem zufrieden, was Gott dir gibt und akzeptierst du das, wenn Gott dir etwas nimmt? Dann hatten wir die Dringlichkeit, da ging es um die Frage, dass wir unsere Prioritäten richtig nutzen sollen, dass wir unsere Zeit nutzen sollen. Dann hatten wir die Friedfertigkeit, da ging es um die Frage, lebst du im Frieden mit Gott, also glaubst du an das Evangelium, kämpfst du gegen deine Sünde, um das anderen weiterzugeben dann auch. Und der letzte Punkt, das war die Gewissheit. Hast du in alledem Gewissheit, gerade nicht nur trotz dieser bösen Zeit, sondern gerade wegen dieser bösen Zeit? Und weil das alles so herausfordernd ist, brauchen wir die Hilfe Gottes und Gott helfe uns dabei. Amen.